Willkommen zu unserem Literaturarchiv-Podcast. Es folgt der erste Teil einer Lesung von Thomas Altpeter aus seiner Erzählung Nachtrabe.
Nachtrabe, Teil 1. Den Rest der Ferien hatte Clara bei ihrem Vater in Landau verbracht, um im September wieder in Wiesbaden das Studium aufzunehmen. Im Oktober rief Julie sie abends an. Sie platzte ohne Begrüßung gleich mit der Nachricht heraus. »Stell dir vor, was passiert ist. Der Raphael hat sich umgebracht.« Ihre Worte trafen Clara wie ein Schlag in den Magen. Es wurde ihr schlecht. »Das ist meine Schuld«, dachte sie. Julies Worte sprudelten indessen weiter. »Im Radio kam es. Der Südkurier hat es auf der ersten Seite im Regionalen gebracht, mit Foto von dem Moped.« »Der verrückte Kerl hat sich im See ertränkt. Sein Moped haben sie im Wollmatinger Ried gefunden. Es war übrigens gar nicht zugelassen. Ich sagte dir doch, dass er es geklaut hat. Die Nummernschilder muss er irgendwo abmontiert haben. Sie suchten erst nach einem Jungen aus Petershausen.« Die Aufregung um die Angelegenheit regte ihre Freundin zur Schilderung weiterer Details ein, während Clara fassungslos zuhörte. »Es war am helllichten Mittag. Du erinnerst dich doch an das Bootshaus im Ried, wo er wohnte. Warst ja mal da mit ihm. Von einem Segelboot aus haben welche beobachtet, dass jemand von dem Steg dort ins Wasser rein ist. Es kam ihnen komisch vor, so mit Klamotten. Immer weiter rausgeschwommen ist er, immer weiter in den See. Sie haben gerufen, vor der Strömung gewahrt. Doch er immer weiter in den See. Er strampelte nicht, schwamm ganz ruhig und irgendwann tauchte der Kopf unter. Und das war's. Bis die Seerettung kam, war eine halbe Stunde vergangen. Na ja, er war halt komplett gestört. Das brauche ich dir ja nicht zu sagen.« Clara fand keine Ruhe in dieser Nacht. Unablässig wog sie ab, wie sie ihm hätte Kummer ersparen können. War bei ihrem Abschied so niedergeschlagen gewesen, hätte sie ihn mit einer irrigen Hoffnung trösten sollen? Darauf vertrauen, dass die Zeit ihm neue Chancen bieten würde und er sie vergaß? Besonders schämte sie sich, weil sie ihm in der bedrängenden Situation seiner verzweifelten Abschiedsszene eine falsche Telefonnummer sagte. Wie groß musste seine Enttäuschung gewesen sein, als er das bemerkte. Sie hatten sich doch kaum gekannt. Warum war er so besessen von ihr gewesen? Julia hatte recht. Clara hatte ja seinen Wahnsinn gespürt. Was hätte sie tun können für einen Menschen, den Wüsten von der Freude trennen? Ihm Liebe vorgaukeln? Unmöglich. Clara stieß die Bettdecke beiseite und suchte in ihrem Bücherregal nach einer Lektüre, welche die Zweifel und die Öde der Nacht vertreiben könnte. Beiläufig bemerkte sie den Mond. Voll und groß stand er über den Dächern der gegenüberliegenden Häuser. Der Rollladen klemmte schon seit ihrem Einzug. Die Vorhänge, die sie mit rotem Stoff und einer Gardinenleiste improvisiert hatte, ließ sie meist offen, denn sie scheute die Finsternis und das Licht der Straßenlaternen, das den Gegenständen im Ungewissen des dunklen Zimmers Konturen verlieh, beruhigte sie. Der Mond kam ihr in jener Nacht irgendwie sonderbar vor. Sie glaubte, ein weinendes Gesicht in ihm zu erkennen. Während sie hinausblickte, bemerkte sie eine Person, die auf der anderen Straßenseite stand, einen hageren Menschen, dessen Kopf ihr unsichtbar war, da ihn die Krone des Vogelbeerbaumes verdeckte. Aus ihrer erhöhten Position sah sie auf die kleinen Straßenbäume des gegenüberliegenden Bürgersteiges hinab. Tagsüber zeigten die Blätter die goldene Farbe des späten Oktobers. Jetzt, im künstlichen Licht der Laternen, waren diese Kronen ein farbloses, vertrocknetes Dickicht, das den nächtlichen Beobachter halb verbarg. Denn, dass der Mensch zu ihrem Haus herüberschaute, daran hatte Clara keinen Zweifel. Er stand unbeweglich da. Jacke und Hose wirkten im Lampenschein schwarz und hingen an der mageren Gestalt herab wie begossene Lumpen. Die Füße unter den aufgekrempelten Hosenbeinen waren nackt. Auch wenn er sein Gesicht verborgen blieb, war Clara sogleich überzeugt, dass es Raphael war, der bloßfüßig und gerade so nass und triefend dort in der Nacht stand, wie sie ihn zum ersten Mal gesehen hatte, damals im hellen Licht der Mittagssonne. Hatte er seinen Tod vorgetäuscht? Dieser verrückte Kerl, was wollte er vor ihrer Wohnung? Er stellte ihr nach. Sie war wütend und ängstlich zugleich, aber die Tatsache, dass er noch lebte, besänftigte ihr Gewissen. Clara streifte Bluse und Hose über. Auf Zehenspitzen schlich sie über den Korridor, um ihre Mitbewohnerinnen nicht aufzuwecken. Erst im Treppenhaus schlüpfte sie in die Schuhe. Als sie unten anlangte, lag die Straße still und verwaist im Schein der Laternen. Ihre unheimliche Wahrnehmung musste eine Sinnestäuschung gewesen sein, ein Schattenspiel der Baumkronen, dem ihre Fantasie Details hinzugefügt hatte, die ihr Unbewusstes in eine Chimäre verwandeln konnte. Oben blickte sie abermals aus dem Fenster und musste nun mit Beklemmung feststellen, dass der Augenschein sie nicht getrogen hatte. Es gab in jenem Winkel keinen Schatten, den man fehldeuten konnte. Jemand war da gewesen, wo jetzt das Trottoir deutlich sichtbar im Lampenschein und im hellen Licht des Mondes lag. Die Beklemmung blieb Clara auch am nächsten Tag. Da die Akademie fußläufig gut erreichbar war, verzichtete sie meistens auf die Fahrt mit dem Bus. Der Weg führte sie durch stille Straßen und sie begegnete kaum einem Passanten. Die Bürgersteige bedeckten gefallenes Herbstlaub, das einen rot-gelben Teppich ausbreitete. Einmal vernahm sie ein Rascheln von Blättern, als ginge jemand hinter ihr, obwohl die Straße völlig menschenleer war. Sofort fiel ihr Raphael ein. Verfolgte er sie? Und tatsächlich, zurückblickend bemerkte sie jemanden, der eilig in einer Einfahrt Deckung suchte. Es war nur die schnelle Bewegung einer huschenden Gestalt, was sie sah. Dann fiel ihr unter jenem Torbogen eine Regung auf. Eine alte Frau trat heraus, die einen kleinen Hund an der Leine hielt. Das Gefühl, beobachtet zu werden, beunruhigte sie. Skeptisch beäugte sie ihre Kommilitonen in den Fluren der Schule oder in der Mensa. Steckte sich das bleiche Antlitz Raphaels unter den Gesichtern? Anne, die ihr gegenüber saß und im Kartoffelsalat stocherte, redete derweil mit Selbstbegeisterung von ihrer bestandenen Fotografieklausur. Clara hörte kaum zu. In der folgenden Nacht blieb die Stelle unter den Vogelbeerbäumen leer, und Clara fasste ein wenig Beruhigung. Es konnte ja ein zufälliger Passant gewesen sein, der innegehalten hatte, weil er eine Zigarette anzünden wollte. Es waren die Selbstvorwürfe über das Schicksal Raphaels, die sie zu überspannten Fantasien veranlassten, und sie versuchte, das alles beiseite zu drängen. Aber jedes Mal, bevor sie sich schlafen legte, sah sie ängstlich zum Fenster hinaus. Sie bemerkte nichts Verdächtiges mehr, und sie wurde allmählich gelassener. Der Oktober schied. Mit stürmischem Wetter wirbelte der November nächtens vor dem Fenster Blätter durch die Luft und der Regen trommelte an die Scheibe. Da ließ man das Wetter lieber draußen toben. Doch die tägliche Kontrolle war ihr ein Zwang. Da Wasserschlieren eine klare Sicht trübten, öffnete sie das Fenster und streckte ihren Kopf in den Regen hinaus. Der andere auf der gegenüberliegenden Straßenseite stand heute nicht still, sondern ging zwischen den Stämmen der Vogelbeerbäume unruhig hin und her. Trotz der Tropfenschleier gewahrte sie die nackten Füße, und wenn sie auch seine Gesichtszüge unter dem Regen nur erahnte, so ließen die hagere Statur und die langen, pechschwarzen Haare, die ihm das Wasser an der Stirne und im Nacken festgeklebt hatte, Zweifel verstummen. Anne saß noch vor ihrem kleinen Fernseher, als Clara klopfte, aber die hätte ihre Mitbewohnerin auch geweckt. Clara zitterte vor Aufregung. »Bitte komm mal rüber zu mir, ich muss dir etwas zeigen. Vor unserem Haus lauert einer.« Annes Zimmer lag auf der anderen Seite des Korridors. Von ihrem Zimmer aus konnte man die Straße nicht sehen, sondern einen kleinen, verwilderten Garten, der nachts zwischen hohen Mauern in völliger Finsternis lag. »Lauert?« fragte Anne skeptisch. »Jedenfalls sieht er immer zu mir rauf«, antwortete Clara. Vor lauter Aufregung hatte sie das Fenster offen stehen lassen. Tropfen wehten herein. Der Wind ließ den Flügel gegen die Leibung schlagen. »Mädchen, was machst du denn? Alles wird nass«, schimpfte Anne und wollte den Flügel beiziehen. »Lass doch das Fenster, schau erst einmal hinaus«, forderte Clara. »Siehst du den Kerl, der dort unten zwischen den Bäumen steht?« Anne beugte ihren Kopf über die Brüstung und fluchte. »Sauwetter, da holt man sich ja den Tod!« Sie schloss das Fenster und schaute Clara an. »Du bist ja völlig durch den Wind. Du hast geträumt.« »Hast du denn niemanden gesehen?« fragte Clara und schaute nun selbst hinaus, konnte aber hinter den dicken Schlieren auf der Scheibe die Bäume nur erahnen. Inzwischen war auch Katharina in das Zimmer getreten. In ihren verquollenen Augen und den verwuschelten Haaren, die ihr lang und strähnig über den Pyjama fielen, nistete noch der Schlaf. »Was macht ihr denn für einen Lärm?« herrschte sie die beiden Frauen an. »Ich muss morgen schon um 9 Uhr antanzen. Der Welttiefer hört mich im Marketing. Wenn ich den Schein wieder vermassele, seid ihr schuld.« »Clara sieht Gespenster«, spottete Anne. »Sie glaubt, sie wird verfolgt.« Clara sank auf ihrem Bett zusammen und brach in Tränen aus. Anne setzte sich neben die Weinende und streichelte ihr begütigend über das Haar. »Mädchen, ich habe das nicht böse gemeint«, tröstete sie ihre Freundin. »Was ist denn bloß los mit dir?« Unter Schluchzen erzählte Clara von Raphael, den sie in den Semesterferien kennengelernt hatte, und von seinem Suizid, für den sie sich verantwortlich fühlte. »Ich zweifle ja selbst schon an meinem Verstand«, jammerte sie schließlich. Sie lehnte ihren Kopf an Annas Schulter und wurde wieder von einem Weinkrampf geschüttelt. »Du musst den Typen vergessen«, suchte sie Anne zu beruhigen. »Was immer mit ihm geschehen ist, der war doch schon seltsam, als du ihm begegnet bist. Du darfst dir keine Vorwürfe machen. Ich habe unten übrigens niemanden gesehen.« Am nächsten Morgen war der Sturm verweht. Der Himmel spannte sich blau und wolkenlos über den Dächern der Kurstadt. Die Nacht hatte einen Temperatursturz gebracht. Clara musste ihren Wintermantel hervorkramen. Die klare Luft tat ihr gut. Unterwegs zur Akademie genoss sie den herben Duft des Herbstlaubes und sie ließ die Vorlesung der Kunstgeschichte spontan ausfallen, um sich stattdessen einen Kaffee im Einstein zu gönnen, wo sie den Vormittag über alleine saß. Am Nachmittag dieses Tages fand jener Aktzeichenkurs statt, der ihr die Begegnung mit Martin brachte. Die Studenten saßen im Kreis um ein Podest, auf dem eine nackte, etwas füllige Frau in mittlerem Alter versuchte, eine regungslose Position zu bewahren. Clara schielte manchmal zu den unbeholfenen Strichen ihres Tischnachbarn hinüber, die jede Begabung missen ließen. Seiner Zeichnung mangelte Entschlusskraft. Auch fehlte dem schlaksigen Mann, der mit vorsichtigen Bewegungen Strichlein neben Strichlein setzte, das Vorstellungsvermögen, Gesehenes auf das Papier zu übertragen. Einmal stand Professor Stoll eine Weile hinter ihm, betrachtete seine Bemühungen und tätschelte ihm dann freundschaftlich die Schulter. »Machen Sie weiter, das kann nur besser werden«, sagte er ironisch. Clara konnte das Kichern nicht zurückhalten und Martin stimmte laut auflachend ein, was ihr zeigte, dass er Humor besaß. »Ich muss diesen Kurs halt bestehen, den brauche ich noch für die Anerkennung des Grundstudiums«, entschuldigte er sich. Während der beiden Stunden, die der Kurs dauerte, tauschten sie immer wieder Bemerkungen aus. Martin war mehr an der Unterhaltung mit seiner Nachbarin interessiert, als an der Vervollkommnung seiner Zeichenkünste. Martins Alter überragte das seiner Kommilitonin fast um ein Jahrzehnt. Er stand bereits kurz vor dem Diplom, aber um sein Studium abzuschließen, fehlten ihm einige Scheine. Alle betrafen praktische Kunstfertigkeiten. Während Clara das Malen und Zeichnen besonders gerne übte und sie den Beruf einer Illustratorin anstrebte, wollte Martin in der Werbung arbeiten. Später sollte er sein Diplom mit Mühe bestehen, und dennoch wartete eine berufliche Karriere auf ihn, von der die meisten Absolventen der Hochschule nur träumen konnten. Das ahnte Clara damals noch nicht. Obgleich ihr Martins Erscheinung kaum aufgefallen wäre, gefiel ihr seine Art, eine Mischung aus väterlicher Überlegenheit und lausbübischem Schalk. Nach der Lektion hatten sie noch eine Weile zusammengestanden, Martin hatte sie immer wieder zum Lachen gebracht. Als sie durch die Dämmerung des späten Novembernachmittages nach Hause ging, war sie heiter gestimmt und hatte ihren Dämon fast vergessen. Die Nacht brachte ihn zurück. Den zwanghaften Blick aus dem Fenster hatte sie trotz des gestrigen Vorfalls heute Abend versäumt. So sehr beschäftigte sie die Begegnung mit Martin. Doch im Halbschlaf grübelte sie. Morgen wollte sie Julia anrufen und der Freundin von ihren Beobachtungen erzählen. Hatte man überhaupt Raphaels Leiche gefunden? Es war wieder eine Vollmondnacht. Sie konnte von ihrem Bett aus den Mond über den Dächern sehen. Da fiel ihr die unterlassene Kontrolle der gegenüberliegenden Straßenseite ein. Soll er drüben stehen und klotzen, dachte sie und wandte ihren Kopf zu der dunklen Seite des Zimmers. Das Versäumnis ließ ihr keine Ruhe und nötigte sie schließlich aufzustehen. Heute stand er wieder neben dem Baumstamm. Der Sturm der gestrigen Nacht hatte die Kronen der Vogelkirschen fast völlig entlaubt und zwischen dem kahlen Geäst erkannte sie das Weiße seines Gesichtes. Er wollte sich gar nicht verbergen. Kaum, dass sie an das Fenster getreten war, kam er aus seiner Deckung hervor, rastete 1-2 Minuten an der Bordsteinkante, was Clara wie eine Ewigkeit vorkam, und spähte zu ihr herauf. Dann überquerte er die Straße und wurde für sie unter dem Sims unsichtbar. »Er kommt her«, dachte sie und wartete voller Beklemmung auf das Summen der Türklinkel. Keinesfalls würde sie öffnen. Die Haustüre war verschlossen. Da kommt er nicht herein, beruhigte sie sich. Der Wecker neben dem Bett zeigte 1:30. Da ließ sich bestimmt auch keiner der anderen Hausbewohner herausläuten. Clara verharrte in furchtsamer Spannung. Es blieb still. Die Angst trieb sie zur Wohnungstür. Auf Zehenspitzen schlich sie über den Korridor und lugte durch den Spion in die Finsternis des Treppenhauses. Lange stand sie da und starrte hinaus, bis ihre Augen Einzelheiten schemenhaft unterscheiden konnten. Das Gestänge des Treppengeländers und einen dunklen Fleck, den die Tür der gegenüberliegenden Wohnung bildete. War es eine Täuschung? Clara hielt den Atem an. Etwas regte sich vor jener Stelle. Ein Schatten glitt seitlich zur Stiege hin und versank dort in der Schwärze. Clara nahm jeden Mut zusammen, öffnete die Tür und knipste das Licht an. Im Treppenhaus war alles ruhig. Sie trat einen Schritt vor und ihre nackten Zehen berührten eine Nässe. Auf dem Linoleum stand eine kleine Pfütze, die vielleicht von den triefenden Kleidern ihres Verfolgers geblieben war, der vor der Tür gelauert hatte. Und als die verängstigte Frau am Morgen nach durchwachter Nacht das Haus verließ, bemerkte sie, dass die Türe zu dem Garten hinter dem Haus weit offen stand. Eigentlich sollte sie stets verschlossen sein.